Flammenkinder von Lars Kepler. Es liest Wolfram Koch.
Als Medium bezeichnet man einen Menschen, der von sich behauptet, eine paranormale Begabung zu haben und Zusammenhänge jenseits der Erkenntnismöglichkeiten anerkannter Wissenschaften zu erfassen. Überall auf der Welt greift die Polizei bei komplizierten Ermittlungen auf die Hilfe von Medien und Spiritisten zurück. Dies geschieht viele Male pro Jahr, obwohl es keinen dokumentierten Fall gibt, bei dem ein solches Medium tatsächlich zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen hat. Elisabeth Grimm ist 51 Jahre alt. Sie arbeitet als Betreuerin im Haus Birgitta, einem Jugendheim nördlich von Zünswald. Das Haus ist eine halboffene Einrichtung und beherbergt eine Wohngruppe von 8 Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Wenn sie hierher kommen, nehmen viele dieser Mädchen Drogen. Fast alle verletzen sich selbst, haben Essstörungen, einige sind ausgesprochen gewaltbereit. Im Grunde gibt es keine Alternative zu geschlossenen Einrichtungen, doch das Haus Birgitta bildet eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel. Hier werden Mädchen aufgenommen, die an offene Therapieformen herangeführt werden sollen. Ins Haus Birgitta kommen die braven Mädchen, sagt Elisabeth immer. Sie greift nach dem letzten Stück dunkler Schokolade, allmählich entspannen sich ihre Schultern. Es ist ein turbulenter Abend gewesen. Nach dem Abendessen war die Hausverwalterin nach Hause gefahren und Elisabeth als einzige Betreuerin in der Einrichtung geblieben. Denn 4 Monate, nachdem die Holdinggesellschaft das Haus übernommen hatte, war das Nachtpersonal reduziert worden. Die Mädchen durften bis 10 Uhr fernsehen. Sie selbst saß im Schwesternzimmer und versuchte, die vielen Beurteilungen abzuarbeiten, als sie wütende Schreie hörte, woraufhin sie in den Fernsehraum eilte und sah, dass Miranda auf die kleine Tula losging. Elisabeth war an Mirandas Gewaltausbrüche schon gewöhnt und zog sie von Tula weg. Ohne sich auf Diskussionen einzulassen, nahm sie Miranda mit zur Leibesvisitation und anschließend in das Isolierzimmer im Flur. Miranda blieb stumm, als Elisabeth die Tür abschloss. Eigentlich hatte das neue Mädchen, Vicky Bennett, einen Termin für ihr Abendgespräch, aber wegen des Konflikts zwischen Miranda und Tula blieb dafür keine Zeit mehr. Vicky hatte schüchtern darauf hingewiesen, dass ihr eigentlich ein 4-Augen-Gespräch zustand, und als es verschoben werden musste, wurde sie traurig, zerschlug eine Teetasse, nahm eine der Scherben und ritzte sich am Bauch und an den Handgelenken. Elisabeth säuberte die oberflächlichen Wunden, verband sie mit Mullbinden, tröstete sie und nannte sie »meine Kleine«, bis sie den Anflug eines Lächelns sah. Die dritte Nacht hintereinander gab sie dem Mädchen 10 Milligramm Sonata, damit es einschlafen konnte. Inzwischen schlafen ihre Schützlinge alle und es ist Stille eingekehrt im Haus Birgitta. Im Fenster des Schwesternzimmers brennt eine Lampe und lässt die Welt draußen undurchdringlich schwarz erscheinen. Elisabeth sitzt am Computer und hält die Vorkommnisse des Abends fest. Es ist fast 12 und sie merkt, dass sie noch nicht dazu gekommen ist, ihre Abendtablette zu nehmen. Die Nachtdienste haben bei ihr zu Schlafstörungen geführt. Um 10 Uhr nimmt sie deshalb Stilnox, um gegen 11 einschlafen zu können und ein paar Stunden Ruhe zu finden. Sie sehnt sich danach, mit einem Buch und einem Glas Wein in ihrem Bett zu sitzen, zu lesen und mit Daniel zu plaudern. Als Basta draußen auf dem Hof plötzlich anschlägt, zuckt sie zusammen. Er bellt so aufgeregt, dass sie Gänsehaut bekommt. Elisabeth versucht hinauszuschauen, aber die Dunkelheit spiegelt nur ihr eigenes Gesicht und das Schwesternzimmer. Plötzlich sieht sie, dass die Tür hinter ihrem Rücken ein wenig aufgleitet. Ihr Herz schlägt schneller. Die Tür war einen Spalt breit geöffnet, steht nun aber halb offen. Das muss am Luftzug liegen, versucht sie sich einzureden. Der Kachelofen im Esszimmer saugt große Mengen Luft an. Elisabeth verspürt eine seltsame innere Unruhe. Angst kriecht in ihre Adern. Sie streckt die Hand aus, löscht die Lampe im Fenster und dreht sich um. Jetzt steht die Tür weit offen. Elisabeth nimmt sich vor, zu kontrollieren, ob die Luken des Kachelofens geschlossen sind, als aus den Zimmern der Mädchen ein Flüstern dringt. »Jetzt musst du die Augen zumachen«, flüstert jemand. Elisabeth steht still und schaut in die Dunkelheit hinein, kann jedoch niemanden erkennen. Sie denkt, dass bestimmt eines der Mädchen im Schlaf spricht, als sie ein seltsames Geräusch hört. Als ließe jemand einen überreifen Pfirsich zu Boden fallen und dann noch einen. Schwer und feucht. Ein Tischbein scharrt über den Fußboden und anschließend fallen zwei weitere Pfirsiche. Elisabeth erahnt in den Augenwinkeln eine Bewegung, einen Schatten. Sie dreht sich um und sieht, dass sich die Tür zum Esszimmer schließt. »Warte«, sagt sie, obwohl sie annimmt, dass es nur die Zugluft ist. Sie eilt hin, legt die Hand auf die Türklinke und spürt einen Widerstand. Dann gibt es ein kurzes Tauziehen, bis die Tür einfach aufgeht. Elisabeth betritt das Esszimmer. Vorsichtig bewegt sie sich zum Kachelofen und sieht ihre eigenen Bewegungen in den Messinglugen schimmern. Die Ofengänge verströmen Wärme, der Raum ist leer. Sie holt tief Luft, verlässt das Esszimmer und geht den Gang zurück, bleibt dann jedoch wieder stehen und lauscht. Aus der Abteilung der Mädchen dringt kein Laut an ihr Ohr. Auf der rechten Seite des Korridors liegen die Toiletten und eine Nische mit der abgeschlossenen Tür zum Isolierzimmer, in dem Miranda schläft. Elisabeths Herz pocht heftiger, als sie eine Reihe dumpfer Schläge vernimmt. Es ist schwer auszumachen, woher das Geräusch kommt, aber es klingt, als läge Miranda im Bett und würde gegen die Wand treten. Elisabeth denkt darüber nach, durch den Spion zu schauen, als sie sieht, dass in der dunklen Nische jemand steht. Es ist ein Mensch. Sie erkennt sofort, wie gefährlich die Situation ist, aber die Angst macht ihre Bewegungen langsam. Erst als der Fußboden des Korridors knarrt, regt sich in ihr der Impuls, um ihr Leben zu laufen. Elisabeth läuft los, hört Schritte hinter sich. Eine sanfte Stimme ermahnt sie, stehen zu bleiben. Aber sie bleibt nicht stehen, sie läuft, stürzt durch den Gang. Sie erreicht die Haustür und läuft in die kühle Nachtluft hinaus, rutscht auf der Eingangstreppe jedoch aus. Der Schmerz im Fußgelenk ist so heftig, dass sie aufschreit. Sie hört schwere Schritte im Hauseingang, kriecht weiter, verliert ihre Hausschuhe und kommt wieder auf die Beine. Der Hund bellt sie an, umkreist sie. Elisabeth läuft humpelnd über den dunklen Kiesplatz. Bis zum nächsten Gehöft ist es zu weit. Sie schleicht hinter das Trockenhaus, erreicht die Waschküche, tritt ein und zieht behutsam die Tür hinter sich zu. Keuchend sinkt sie zu Boden und sucht nach ihrem Handy. Elisabeths Hände zittern so, dass sie das Handy fallen lässt. Der Akku fällt heraus. Sie hebt die Teile auf und hört im selben Moment Schritte auf dem Kiesplatz. Sie hält die Luft an. In ihrem Körper donnert der Puls. Sie versucht, etwas durch das niedrige Fenster zu erkennen. Gleich dahinter bellt der Hund. Basta ist ihr gefolgt. Er scharrt an der Tür. Als sich die Tür zur Waschküche öffnet, schreit Elisabeth auf. Sie sieht die Stiefel, die Gestalt im Schatten und dann das furchtbare Gesicht und den Hammer in der Hand, den dunklen Glanz und sein Gewicht. Sie lauscht der Stimme, nickt und hält sich die Hände vors Gesicht. Der Schatten zögert, gleitet dann jedoch durch den Raum, drückt sie mit dem Fuß zu Boden und schlägt kraftvoll zu. Verwirrt denkt sie, dass die Luft wunderbar süß ist. Dann verliert sie das Bewusstsein. Die restlichen Schläge spürt Elisabeth nicht mehr. Sie merkt nicht, dass ihr die Schlüssel zum Schwestern- und Isolierzimmer aus der Tasche genommen werden, während sie langsam ihr Leben aushaucht. Nina Molander wird wach. Es ist mitten in der Nacht. Sie liegt in ihrem Bett. Das einzige Geräusch ist das Bellen des Hundes auf dem Hof. Das neue Medikament lässt sie nachts immer wach werden, weil sie pinkeln muss. Waden und Füße schwellen an, aber sie braucht das Medikament, denn sonst verfinstern sich ihre Gedanken. Nina steigt aus dem Bett. Sie ist 15 und hat glatte, blonde Haare. Sie ist kräftig gebaut. In der Einrichtung ist es still und der Flur wird in das grüne Licht des Schildes getaucht, das den Notausgang markiert. Hinter einer Tür hört Nina ein seltsames Flüstern. Wieder fängt der Hund an zu bellen. Im Flur ist der Fußboden kälter. Nina bleibt stehen, als sie unter ihrem rechten Fuß etwas Feuchtes spürt. Eine Pfütze hat sich unter der Tür zum Isolierzimmer gebildet, in dem Miranda schläft. Nina steht zunächst nur still da und weiß nicht, was sie tun soll, sieht dann jedoch, dass der Schlüssel im Schloss steckt. Das ist merkwürdig. Sie öffnet die Tür, tritt ein und schaltet das Licht an. Überall ist Blut. Es tropft, glänzt und fließt. Miranda liegt auf dem Bett. Nina weicht einige Schritte zurück und merkt nicht, dass sie sich in die Hose macht. Sie sieht die blutigen Schuhabdrücke auf dem Fußboden und glaubt, dass sie ohnmächtig werden wird. Sie dreht sich um, ist im Flur, öffnet die Tür zum Nebenzimmer, schaltet die Deckenlampe an, tritt ein und rüttelt an Carolines Schultern. »Miranda ist verletzt«, flüstert sie. »Ich glaube, sie ist verletzt.« »Was machst du in meinem Zimmer?«, fragt Caroline und setzt sich im Bett auf. »Verdammt, wie viel Uhr ist es überhaupt?«
»Da ist Blut auf dem Fußboden«, schreit Nina. »Da ist überall Blut.«
»Beruhige dich«, zischt Caroline und steht auf. Ninas Rufe haben die anderen geweckt. Aus den übrigen Zimmern dringen bereits erste Stimmen.
»Miranda sieht seltsam aus. Du musst sie dir ansehen, du musst...«
Aus dem Flur dringt ein Schrei zu ihnen herein. Er kommt von der kleinen Tula. Caroline eilt aus dem Zimmer. Tula starrt in das Isolierzimmer. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Indy tritt in den Flur. Caroline zieht Tula weg, sieht jedoch kurz das Blut auf den Wänden und Mirandas weißen Körper. Sie stellt sich Indy in den Weg, denkt, dass keiner von ihnen noch mehr Selbstmorde sehen muss.
»Es hat einen Unfall gegeben«, erklärt sie schnell. »Kannst du bitte alle ins Esszimmer bringen, Indy, und wir müssen Elisabeth wecken.«
Lu Chu und Almira kommen aus demselben Zimmer.
»Geht ins Esszimmer«, sagt Indy.
»Was zum Teufel ist hier los?«, erkundigt sich Almira.
»Das wissen wir nicht«, antwortet Caroline kurz. Während Indy versucht, alle ins Esszimmer zu scheuchen, läuft Caroline zum Übernachtungszimmer des Personals. Sie weiß, dass Elisabeth Schlafmittel nimmt und hämmert gegen die Tür.
»Elisabeth, wach auf!«
Nichts passiert. Caroline eilt zum Schwesternzimmer. Die Tür steht offen und sie geht hinein, greift nach dem Telefon und ruft Daniel an, den ersten Menschen, der ihr in den Sinn kommt. Indy und Nina kommen ins Zimmer. Nina zittert am ganzen Leib.
»Wartet im Esszimmer«, sagt Caroline kurz.
»Aber was ist mit dem Blut? Hast du das Blut gesehen?«
schreit Nina.
»Daniel Grimm?« meldet sich eine müde Stimme.
»Ich bin's. Caroline, hier ist ein Unglück passiert und Elisabeth wacht nicht auf, also habe ich dich angerufen. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Ich habe Blut an den Füßen«,
schreit Nina.
»Jetzt komm mal runter«, schreit Indy.
»Was ist los?« fragt Daniel mit einer Stimme, die plötzlich hellwach ist. »Miranda ist in der Zelle, aber da ist alles voll Blut«, antwortet Caroline und schluckt schwer.
»Ich weiß nicht, was wir...« »Ich rufe einen Krankenwagen«, unterbricht Daniel sie. »Sieh nach, ob Miranda Hilfe braucht und versuche noch einmal, Elisabeth zu wecken.«